Horst Gungel, der Mensch, spricht über seinen verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Dies ist die Szene 17, sie befasst sich mit Ruth. Ruth, meine Mutter, war das einzige Kind meiner Großmutter. Ihr Ehemann Franz hatte schon 3 Söhne aus erster Ehe. Ruth wuchs in den 20er Jahren in Großauheim auf, Ecke Hauptstraße und Bahnhofstraße, sehr zentral, eine günstige Lage für das Dentistenhandwerk ihres Vaters. Im Jahr 1930 zog die Familie in das neu erbaute Eigenheim im Großauheimer Auwanneweg, damals ein Neubaugebiet. Das rasch wachsende Industriedorf am Main dehnte sich inzwischen auf das Gebiet nördlich der Bahnlinie aus. Ihre Brüder, vor allem Ludwig und Ben, waren glühende Anhänger des Führers. Und Ruths Vater war inzwischen Ortsgruppenleiter der NSDAP. Und selbstverständlich ergriff auch das junge Mädchen die allgemeine Begeisterung. Während heute pubertierende Mädchen gewöhnlich an einen Filmstar oder einen Musiker, also eines ihrer Idole, schrieben, verfasste Ruth einen Brief an Benito Mussolini, den Duce, den Staatschef des faschistischen Italien. Das lag daran, dass sie und der Duce am gleichen Tag Geburtstag hatten, am 29. Juli. Und tatsächlich bekam sie Antwort aus dem Büro des Duce, mit eigenhändiger Unterschrift ihres Idols. Ruth war glücklich und ihre Klassenkameradinnen staunten nicht schlecht. Da Ruth ein kluges Mädchen war, wechselte sie nach der 4. Klasse der Volksschule auf die Schwesternschule, eine Realschule in kirchlicher Trägerschaft. Nach der mittleren Reife ging sie noch ein weiteres Jahr auf die Höhere Handelsschule in Hanau. Anschließend absolvierte sie eine kaufmännische Lehre in der Firma Dunlop, einem Reifenhersteller im Osten Hanaus. Dieser Betrieb war mit dem Fahrrad in 10 Minuten zu erreichen. Ruth fuhr gerne mit dem Rad. Es gab ihr ein Gefühl von Freiheit, von Mobilität und es verband sie so wunderbar mit der Natur. Die entscheidende, die prägendste Phase ihres Lebens war jedoch die Zeit des Zusammenbruchs, also die Jahre von 1943 bis 1948, der Untergang des Großdeutschen Reiches und die Hungerzeit. Sie war damals zwischen 20 und 25 Jahre alt. Wenn ich eben gesagt habe, der Untergang des Großdeutschen Reiches, also des Nazistaates, klingt das etwas abstrakt. Für Ruth war das aber etwas ganz Konkretes. Im Sommer war ein guter Freund von ihr, Heinz, im Russlandfeldzug schwer verwundet worden und erblindet. Ruth hatte sich spontan entschieden, ihm zu helfen, mit ihm zusammen eine Zukunft aufzubauen, wenn der Krieg erst vorbei wäre. Aber der Krieg war noch lange nicht vorbei, nicht für die Soldaten an der Front und auch nicht für die Menschen an der Heimatfront. Es folgten die Bombennächte. Ruth berichtete davon, wie sie abends um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause fährt. Anschließend räumt sie die zahnärztliche Praxis ihres Vaters auf, dann putzt sie, danach sind noch Rechnungen zu schreiben, sie erledigt auch die kaufmännischen Arbeiten der Dentistenpraxis. Gegen 22.30 Uhr sinkt sie müde ins Bett. Kurz darauf Sirenen, Bombenalarm, alles in den Keller. Dort ist ein Luftschutzraum mit Notrationen für alle Hausbewohner eingerichtet. Auch für die kinderreiche Familie, die die Wohnung im Erdgeschoss bewohnt. Ruth hat in dieser Familie ihr soziales Jahr nach dem Schulabschluss absolviert. Jetzt sitzt sie mit den schreienden, verängstigten Kindern im Keller. 3-mal gibt es in dieser Nacht Luftalarm. Dann immer wieder Entwarnung. Einmal hört sie die dröhnenden Bomberverbände. Doch heute Nacht wird die tödliche Bombenlast woanders Menschen verbrennen. Am nächsten Morgen um 6:30 muss sie wieder heraus zur Arbeit. Wie oft hat sie total ermüdet abends gebetet. Herr Gott im Himmel, lass bitte das Schreckliche aufhören, diesen Bombenterror. Strafe uns anders. Ich will auch gern nie wieder in meinem Leben satt zu essen haben, nur lass bitte, bitte die Sache mit den Bomben aufhören. Und ich kann mich auch erinnern, wie meine Mutter viel später, in den 60er Jahren, bei jedem nächtlichen Feueralarm, wenn die Sirenen wieder gingen, nass geschwitzt und zitternd in ihrem Bett saß. Trauma. Ihr Bruder Ben, der als Besatzungssoldat in Norwegen stationiert war, sagte ihr einmal, als er eine Woche auf Heimaturlaub hier war: Du, rot so viel Krieg wie in dieser Woche hier in Großauheim, habe ich in all den Jahren meiner Soldatenzeit noch nicht mitbekommen. Tja, der Glückliche war halt in Norwegen eingesetzt. Der Krieg ging im Jahr 1945 in die letzte Phase. Die Alliierten hatten das deutsche Kernland erreicht und das Moral Bombing, die Strategie, die Moral des deutschen Volkes zu brechen, indem man die zu Hause gebliebenen Frauen, Alten und Kinder terrorisierte, vom englischen Premierminister Churchill erfunden und von Arthur Harris, dem englischen General, den sie Bomber Harris nannten, umgesetzt. Seine Number 5 Bomber Group der Royal Air Force hatte bereits Dresden, Kassel, Königsberg, Braunschweig, Pforzheim, Hamburg und Darmstadt in Schutt und Asche gelegt. Jetzt stand Hanau auf der Agenda dieses grausamen Krieges. Am 18. März 1945 besuchte Ruth ihre Tante Else, die in der Hanauer Nussallee und unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs wohnte. Mit dem Fahrrad war Elses Wohnung in 10 bis 15 Minuten von der Dunlop, wo Ruth arbeitete, zu erreichen. Sie konnte daher nach der Arbeit hinradeln. An diesem Abend gab es wieder Luftalarm, also alles in den Keller, diesmal in den Keller des Hauses, in dem Tante Else, Friedas Schwester, wohnte. Als es Entwarnung gab, war bereits Sperrstunde. Um diese Zeit war es verboten, die Häuser zu verlassen. Es herrschte allgemeine Verdunkelung. Nachts durfte kein Licht die Stadt Hanau verraten. Daher keine Straßenlaternen, keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine fahrenden Autos oder Fahrräder. Ruth blieb nichts anderes übrig, als die Nacht bei ihrer Tante zu verbringen. Und in den frühen Morgenstunden gab es erneut Luftalarm. Zur gleichen Zeit in Großauheim. Frieda und Franz befinden sich hier. Ihre Tochter ist von dem Besuch bei Tante Else noch nicht zurückgekehrt. Sicher, so sagen sich die Eltern, wegen des Luftalarms und der anschließenden Sperrstunde. Auch in Großauheim gibt es Bombenalarm. Frieda und Franz sind spät dran, als sie in den Keller gehen. Im Treppenhaus ist plötzlich taghell. Oh mein Gott, lieber Herrgott, bitte lass das nicht wahr sein, weint Frieda, als sie das Phänomen sieht. Sogenannte Christbäume. Britische Aufklärer haben die Stadt Hanau ausfindig gemacht und brennende Phosphorteile in der Luft abgesetzt, die die Stadt taghell erleuchten. Eben die sogenannten Christbäume. Weinend sitzt Franz im Keller. Betend zittert neben ihm Frieda. Der spätere CDU-Politiker und Erfolgsautor Jürgen Totenhöfer erlebt die Nacht in einem Vorort Hanaus in Kesselstadt als Vierjähriger mit. Er schreibt in seinem 2013 erschienenen Buch »Du sollst nicht töten, mein Traum vom Frieden« folgendes. Später erfahre ich, dass in jener Nacht 279 britische Bomber, über 350.000 Brandbomben und über 440 Sprengbomben abgeworfen hatten. Doch das ist die Statistik. Was ich nie vergessen werde, ist das Beben der Erde, die brennenden Menschen, die blutrot leuchtende, sterbende Stadt meiner Eltern. Das also ist Krieg. Wir Deutschen haben ihn angefangen, aber darf man deshalb Städte verbrennen und Kinder töten? Vielleicht ahnte ich damals zum ersten Mal, dass es keine anständigen Kriege gibt. Die Royal Air Force zerstörte planmäßig. Eine erste Bomberstaffel überfliegt die Stadt, fliegt die einzelnen Straßenzüge ab, auf jedes Haus eine Luftmine, eine Sprengbombe. Dadurch wird das Haus oben aufgerissen. Anschließend kommt eine zweite Bomberstaffel. Sie werfen Bombenteppiche mit Phosphorbomben ab. Auf diese Art gerät die Stadt in Brand. Ein Feuersturm wird entfacht. Über 90% der Stadt sind zerstört. Einzig die kriegswichtige Industrie, die Reifenfabrik Dunlop, die die Fahrzeuge der Wehrmacht und die Flugzeuge der Luftwaffe beliefert, wird verschont. Du fragst nach der Logik? Nun, die Firma Dunlop ist ein britisches Unternehmen, in ihr steckt britisches Kapital. Die illegale KPT hatte dies vorausgesehen und über ihr Netzwerk dafür gesorgt, dass möglichst viele Kommunisten in den Straßenzügen wohnten, die unmittelbar an die Dunlop angrenzten. Manchmal ist eine marxistische Geschichtsbetrachtung eben doch hilfreich. Selbstverständlich wird auch das Haus in der Nussallee zerstört, in dessen Keller Ruth und Else die Schreckensnacht überlebt haben. Als das Haus bebte, alles zusammenstürzte und die Teile der Kellerdecke einbrachen, hat Tante Else sich über mich gebeugt, mich mit ihrem Körper geschützt und gesagt, dir darf nichts passieren, Ruth. Du bist doch noch so jung. Du hast doch noch dein Leben vor dir, berichtet mir meine Mutter später. Im Laufe des Vormittags kommen Helfer und befreien Ruth und Else aus den Trümmern. Ruth will so schnell wie möglich nach Hause. Die Straßen sind teilweise passierbar, mitunter muss sie allerdings über Trümmerberge steigen. Der Asphalt war in der Hitze des Feuersturms geschmolzen, inzwischen aber wieder erkaltet. Die Menschen, die versucht hatten, zu Fuß zu fliehen, denen wurde der schmelzende Asphalt zum Verhängnis. Ihre Leichen steckten jetzt bis zu den Knien im Asphalt, die Körper als lebende Fackel verbrannt und entstellt. Der Krieg zeigte seine grausame, seine menschenverachtende Seite. Ob Bomber Harris wohl stolz wäre, wenn er dies läse? Ruth braucht 1,5 Stunden bis nach Hause. Ihr Fahrrad existiert nicht mehr. Den ersten Menschen, den sie in Großauheim trifft, fragt sie, ob hier auch Bomben gefallen sind. »Nein, nein, nein, wir wurden diesmal verschont«, war die Antwort. »Nur da in der Wanne«, Ruth ist entsetzt, sie rennt los, biegt in die Bahnhofstraße ein. Von dort kann man die Einmündung der Wanne sehen. Das Eckhaus ist, nein, das war, die Kohlenhandlung Beiersdörfer. Jetzt nur noch rauchende Trümmer, entsetzt rennt sie los, erreicht die Einmündung Wanne. Welch ein Glück, nichts passiert, nur das eine Haus von Beiersdörfer. Klar, schlimm für die Leute. Aber was ist das schon? Ein einziges Haus. Wenn man aus dem zerbombten Hanau kommt, muss das ein Anblick des Friedens sein. Die sinnlose Zerstörung der Stadt Hanau fand nur 9 Tage, bevor die Stadt von den Amerikanern eingenommen wurde, statt. Hatte Hanau zu Kriegsbeginn noch über 40.000 Einwohner, so waren es jetzt keine 10.000 mehr. In der Innenstadt standen noch genau 7 Häuser. Man erwartet die alliierten Truppen. Ruths Halbbruder Ben hat inzwischen alles Verdächtige verbrannt. Mitgliedsbücher der NSDAP, die Bilder vom Führer und vom Dalai Lama, auch den Brief, den Ruth von Mussolini bekam. Jetzt sitzt Ruth in ihren ältesten Klamotten auf der kleinen Steintreppe zwischen Haustür und Erdgeschoss. In Haar und Gesicht hat sie sich Ruß geschmiert. Man hört ja so allerlei, wenn siegreiche Soldaten ihre Eroberungen machen. Jetzt sitzt sie da auf der Treppe und heult Rotz und Wasser. All die Entbehrungen, all das Elend der letzten Jahre, wozu? Der Krieg verloren, die Illusion zerstorben, ihr Schatz erblindet. Ja, es tut weh, wenn man seine Verblendung verliert. Endlich Frieden, aber es tat so furchtbar weh. Herr Gott im Himmel, lass bitte das Schreckliche aufhören, diesen Bombenterror. Straf uns anders. Ich will auch gern nie wieder in meinem Leben satt zu essen haben. Nur lass doch bitte, bitte die Sache mit den Bomben aufhören. So hatte Ruth in den Bombennächten gebetet. Nun schien es, als seien ihre Gebete erhört worden. Die Hungerzeit brach an. Großauheim war ein ehemaliges Dorf, inzwischen mit über 10.000 Einwohnern. Die Industrialisierung hatte den dörflichen Charakter der Gemeinde verdrängt. Und dieser strukturelle Wandel hatte dazu geführt, dass es keine Landwirtschaft mehr gab. Aber von dem, was es auf Bezugsscheinen für die nicht körperlich arbeitende Bevölkerung gab, war ein Überleben kaum möglich. Man musste raus aufs Land zum Fuggeln. Fuggeln, so nannte man hier die illegalen Geschäfte, sich etwas besorgen, was es auf dem regulierten Markt nur gegen Bezugsscheine gab, wenn man welche hatte. Doch in Großauheim gab es damals nur noch einen einzigen Bauern. Also fuhr Ruth jede Woche mit einigen Schätzen wie silbernem Besteck, altes Zahngold, einem ehemals teuren Essservice oder was auch immer, mit dem Rad 15, 20 Kilometer in den Kahlgrund, um dort vielleicht etwas Gemüse oder besser noch Kartoffeln eintauschen zu können. Zunehmend wurden auch Zigaretten zum allgemeinen Tauschmittel. Der Preis lag bei 5 Reichsmark pro Zigarette. Wie sie dort von den Bauern behandelt wurde, führte dazu, dass sie die Arroganz der Bauern jedes Mal innerlich wieder spürte, wenn wir 20 Jahre später an einem Acker vorbeifuhren, auf dem ein Mercedes stand. Doch nicht nur Lebensmittel mussten besorgt werden, auch Brennmaterial für den Winter. Es hatte sich als klug erwiesen, dass das Haus im Auwanneweg 2 Etagenheizung hatte, aber mit 4 Schornsteinen auch über Öfen beheizt werden konnte. Doch dazu brauchte man Brennmaterial. Also hieß es täglich, mit dem Handwagen in den Wald zu fahren. In der Nähe der Ortslage war inzwischen aber kein einziger Zweig mehr am Boden zu finden. Immer weiter wurden die Touren, um Holz nach Hause zu bringen. Und man braucht 9 Kilo Holz, um den Brennwert eines einzigen Liters Öl zu erreichen. Nicht die Gründung der Bundesrepublik war das Ereignis, das alles änderte. Es war vielmehr der 20. Juni 1948, der Tag der Währungsreform. Herrschte vorher in den Läden gähnende Leere, da kein Händler seine guten Waren gegen schlechtes Geld hergeben wollte. So waren vom 20. Juni 1948 an die Schaufenster brechend voll. Die Bankkonten wurden umbestellt. Wer vorher 2000 Reichsmark auf dem Konto hatte, dem verblieben davon ganze 200 D-Mark. Außerdem bekam jeder Bürger 40 D-Mark Kopfgeld bar ausgezahlt. Roth und Hauens kauften sich davon eine Geschirr, ihre Erstausstattung, für den gemeinsamen Haushalt. Ich benutze dieses D-Mark-Geschirr übrigens noch heute. Auf der Unterseite der Teller steht, wo sie produziert wurden. Made in US Zone Germany. In den 50er Jahren waren die traumatischen Erlebnisse der Kriegszeit allgemein das häufigste Gesprächsthema. Roths häufigstes Thema waren die Hungerjahre. Du siehst im Frühling ein Gänseblümchen, dein einziger Gedanke ist, ob man das wohl essen kann? An zweiter Stelle folgte der Bombenterror. Der Krieg und die Hungerjahre waren zwar dem Kalender nach mit der Währungsreform, der Einführung der deutschen Mark im Juni 48 vorbei. Aber im Kopf, im Unterbewusstsein und im Herzen blieben sie gegenwärtig. und prägten Ruth für den Rest ihres Lebens. Sicherheit, bleibendes Vermögen, Bildung, alles das, was dir keiner nehmen kann. Die 10 Jahre vom Juni 1948 bis zum Juni 1958 waren die glücklichsten in Ruths Leben. Zunächst eine eigene kleine Wohnung, die Eheschließung, das Wunschkind, das war ich. Der Ehemann Heinz schließt sein Studium ab und wird als Jurist Beamter bei der Oberpostdirektion Frankfurt. Die beiden mischen in der Großauheimer Lokalpolitik mit. 1954 der erste Fernseher, 1956 das erste Auto. Und Ruth führt jetzt, wie das damals hieß, ein großes Haus. Das heißt, viele Freunde aus Politik und Verwaltung und natürlich jede Menge Juristen waren zu Besuch, es gab Partys. Und meine Mutter arrangierte das alles, sie führte das Haus. Sie ging nicht mehr arbeiten, die Wäsche erledigte der Waschdienst von der Landwäscherei Röll. Zum Putzen kam die Putzfrau, der neue Garten, weg mit den Gemüsebeeten, stattdessen Rasenstreu, ein Picknickplatz. Dieser neue Garten wurde von der Gärtnerei angelegt. Die Spenglerei fertigte mir ein großes Schaukelgerüst und meinen eisernen Wagen, mit dem ich Spolden auf der Kopfsteinstraße auf mich aufmerksam machen konnte. 1957 kam Grasmücke zur Welt. Eine glückliche Zeit, eine wunderbare Zeit. Wir lebten nach so vielen Jahren der Entbehrungen, plötzlich im Wirtschaftswunderland. Am 6. August 1958 erhielt mein Vater die Diagnose Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Am 3. Oktober war er tot. Ruth hat über Nacht ihre Lebensplanung verloren. Als Grundschüler sehe ich sie immer noch vor mir, wie sie manisch besessen auf den Knien die Wohnung schrubbt, höre ihre Aufschreie. Oh Heinz, mein Heinz! Oder auch verpfuschtes Leben. Nach den Kinderjahren bis 1958, die ich gleichsam wie im Himmel erlebte, war es jetzt, als sei ich zur Hölle niedergefahren. Und die höllischen Geister, die im Krieg und in den Hungerjahren von meiner Mutter Besitz ergriffen hatten, Angst und neurotische Suche nach Sicherheit, sie meldeten sich zurück in ihr, in Ruth. Ruth hat 1943 das Projekt Erfolg für mich mit und durch Heinz gestartet. Als sie ihm, dem erblindeten Schwerverwundeten, im Lazarett ewige Treue versprach. Erfolg für, mit und durch Heinz. Dieses Projekt war 15 Jahre später jäh beendet worden. Und, sicher ohne es selbst so bemerkt zu haben, stieg in ihr ein Ersatzprojekt auf. Der Plan B. Horst ist Heinz' Sohn. Was Heinz nicht erreichen konnte, das soll Horst jetzt erreichen. Und ich werde ihm dabei nach besten Kräften unterstützen, so sagte sie sich, so schwor sie sich ein. Meine Schwester Grasmücke spielte bei diesen Überlegungen keine Rolle. Ich war ausersehen, der Nachfolger meines Vaters zu werden. Und so nahm das Drama seinen Lauf. Dramen haben mit Gier, mit Hass und mit Verblendung zu tun. Der Gier nach einem guten Leben, dem Hass auf das ungerechte Schicksal und der verblendeten Projektion der eigenen Wünsche auf einen kleinen Buben. So wurde ich in den folgenden Jahren Träger der mütterlichen Projektion. Aber ich war ein kleiner, schwacher Junge, verunsichert durch den Tod des Vaters und der plötzlichen Veränderung der Lebensumstände. Ich sollte dort ansetzen können, wo mein Vater aufgehört hat. Das schien für Ruth das Logischste, das Folgerichtigste zu sein. Also war ein Studium Pflicht, dafür braucht man Abi und dafür wiederum muss man erst einmal die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium schaffen. Außerdem kostet so ein Studium Geld, dafür wiederum müssen bleibende Werte her. Eine Währungsreform klaut einem sonst wieder das ersparte Geld. Daher beschloss meine Mutter, dass ein Haus gebaut werden müsse. Das Haus, in dem wir lebten, gehörte damals ihrer Mutter. Und dann waren da ja auch noch ihre Halbbrüder. Also ein weiteres Haus, ein eigenes Haus, das man eines Tages reinbrocken kann, wenn Geld für die Karriere des Sohnes flüssig gemacht werden muss. All diese Teile des neuen Plans, der Rot stiegen im Kopf auf. Eine starke Frau, eine Kämpferin. Das Projekt Hausbau bestimmte die Zeit von 1960 bis 1965. Ein Haus wird ein bleibender Wert sein. Allerdings war das teuer. 100.000 D-Mark. Und die Ersparnisse waren wesentlich niedriger. Und kein Einkommen. Außer der Witwenrente. Der Gürtel musste enger geschnallt werden. Viel schlimmer für mich waren jedoch die Leistungsanforderungen, die an mich gestellt wurden. Ich reagierte hilflos, spielte den Clown für die anderen, wie meine Mutter das nannte. Und es brachte sie auf die Palme. Das passte so gar nicht zu ihren Projektionen, wie ihr Sohn zu sein habe. Für die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium müssten außerdem eine gewisse Rechen- und Schreibrichtigkeitsfähigkeit nachgewiesen werden. Rechnen war kein Problem. Damit aber meine Deutschleistungen besser wurden, wurde jetzt ein tägliches Diktat angesetzt. Wenn mehr als zwei Fehler drin waren, mussten diese nicht nur dreimal verbessert werden, sondern das Diktat wurde ein zweites Mal geschrieben. Meine Mutter sah mir dabei über die Schulter. Und ich hatte wahnsinnige Angst, meine Fehler zu wiederholen. Und so wiederholte ich sie fast zwangsläufig. Meine nervlich angegriffene Mutter flippte dann aus. Prügel, mit dem Kleiderbügel. Manchmal waren mein Rücken und mein Gesäß grün und blau. Und es tat so verdammt weh. Und die Angst vor Prügeln, vor Liebesverlust. Meine liebe Großmutter versuchte mäßigend auf Ruth einzuwirken, meist vergeblich. Wenn Ruth frustriert war, dass sich ihre Erwartungen wieder nicht erfüllte, war sie nicht sie selbst. Hätte das irgendjemand dem Jugendamt gemeldet, so wäre ich vermutlich aus der Familie geholt werden. Das wäre dann eine wirkliche Katastrophe gewesen. Für mich, für Grasmücke, für meine Mutter, für Frieda. Zum Glück, oder soll ich sagen, Gott sei Dank, kam niemand auf diesen Gedanken. Die Aufnahme ins Gymnasium wurde geschafft. Doch bei der Einschulung sagt der Schulleiter der Hohen Landesschule, Dr. Enderwitz, für uns beginne jetzt ein neuer Abschnitt. Seien wir bisher in der Volksschule die Klassenbesten gewesen, so würden wir an dieser Eliteanstalt vermutlich nur Durchschnitt sein. Das Erreichen des Abiturs sei keineswegs der Normalfall. Es müsse vielmehr stark gesiebt werden. Nur jeder Dritte von uns würde das Abitur schaffen. Bei der Einschulung waren wir 40 Knaben pro Klasse. 12 bis 15 davon wurden Abi machen. Ich hörte das mit Entsetzen. Und meine Mutter neben mir hörte das auch. Manchmal saß ich morgens einfach nur still auf dem Stuhl, beobachtete meinen Atem. Wie schön, einfach atmen zu können. Aber wehe, Ruth sah das. Sitzt du wieder nur faul da und starrst Löcher in die Luft? Auch die nächsten Jahre waren für mich von Leistungsterror geprägt. Zum Glück hatte meine Mutter sich inzwischen besser im Griff. Körperliche Strafen verschwanden allmählich. Aber der psychische Druck, der blieb. Eine 4 in Englisch, eine Katastrophe. Ein Nachhilfelehrer musste her. Und was das wieder kostet. Der erste Nachhilfelehrer bekam zwar nur 3 D-Mark die Stunde, aber für 3 D-Mark bekam man damals in einer Gaststätte ein Mittagessen. In den nächsten Jahren stiegen die Preise, unter anderem, weil qualifiziertere Lehrer gesucht wurden. Zum Schluss zahlte sie 13 D-Mark für Dr. Hafekus. Der arme, überforderte Horst, wobei die Überforderung weniger durch tatsächliche Schwierigkeiten kam, sondern durch die überzogenen Projektionen. Dieser arme Horst leistete bewusst Nein, unbewusst passiven Widerstand. Er machte wieder den Clown für die anderen. Er bemühte sich, alle nicht ganz an exakten Anweisungen so stark wie möglich misszuinterpretieren und brachte damit seine Nachhilfelehre auf die Palme. Irgendwann fing ich dann an, Übersetzungen nur noch in Gedichtform zu schreiben. Ja, ich machte es Ruth nicht leicht, wie sie es mir auch nicht leicht macht. Aber als ich eines Tages wieder schulischen Erfolg hatte, ab 1967 vergleiche die Szene Unterrichtsübernahme, da hatte ich plötzlich wieder die volle Rückendeckung meiner Mutter. Meine Individualität wurde anerkannt. Ich bekam Unterstützung in jeder Art, mitunter sogar vielleicht etwas zu viel Unterstützung und etwas zu wenig Kritik. Zum Beispiel beim Alkoholgenuss oder bei der Gründung der Gunkel und Coca AG. Aber auf jeden Fall liebte mich meine Mutter und half mir, wo immer sie konnte. Im Jahr 1974 führte das sogar dazu, dass wir, Eleonore und ich, mit einer besonderen Bitte an sie herantraten. Im Sommer hatte Elli ihr Abitur gemacht und wir waren zusammengezogen in die kleine Mansardenwohnung. Kurz darauf war Ellis Schwester schwanger geworden, was Elli und mich zu einer Diskussion über Familienplanung veranlasste. Wollten wir auch Kinder? Wenn ja, wann? Wir waren beide der Meinung, es sei besser, die Kinder in jungen Jahren zu bekommen. Dann sind sie Flücke, wenn wir 40 sind und können dann noch jede Menge gemeinsam ohne die Kids unternehmen. Das müsste aber in Ellis Karriereplanung hineinpassen. Sie wollte Grundschullehrerin werden. Während der Prüfungsphase oder der Referendariatszeit war kein guter Zeitpunkt, Kinder zu bekommen. Aber in einem früheren Zeitpunkt des Studiums, am besten in den Sommersemesterferien, die so schön lang sind, das würde passen. Das ginge natürlich nur, wenn wir jemanden haben, der nach den Kindern sieht. Es war damals Oktober 1974. Ellis erste Sommersemesterferien wären im nächsten Juli. Das ist in... Gehen wir einmal zu meiner Mutter ins Erdgeschoss und fragen, sagte ich. Das Projekt wurde Ruth vorgestellt und die war begeistert. Anschließend warf ich Ellis Pillenpackung in den Müll. Im August 1975 wurde Kohl Rübschen geboren. Im August 1976, in den nächsten Sommersemesterferien Steffi. Alles lief nach Plan. Und die kleinen Mädels waren gern bei ihrer Oma und die Oma war glücklich mit den beiden. Ostern 1976 waren wir sogar mit Ruth zusammen im Urlaub. Und zu Weihnachten 1967 schenkte uns Ruth eine zweiwöchige Reise nach Sri Lanka. Sie wollte mit den kleinen Mädels Weihnachten feiern, so wie früher in meiner Kindheit. Ruth konnte ein richtiges Mysterium, ein einzigartiges Fest aus Weihnachten machen, während Elli und ich es damals eher nicht so mit der Religion hatten. Auf diese Art kam es zu einer Win-Win-Situation. Wir hatten eine tolle Reise nach Sri Lanka, Ruth an Weihnachten nach ihrem Geschmack, sodass sie ihre klugen Instinkte voll ausleben konnte, und für die Mädels war es sicher ein prima Erlebnis, auch wenn sie sich leider nicht mehr daran erinnern können, jedenfalls nicht bewusst. Und es war gut, dass Ruth das schon Weihnachten 1977 machte, als die Kinder noch so klein waren. Später wäre sie nicht mehr dazu gekommen. Es war ihr letztes Weihnachten. Im Spätsommer 1978 ging es ihr gar nicht gut. Sie hatte beständig Raucherhusten und beschloss, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Auch wollte sie mit dem Biertrinken aufhören. Zuletzt hatte sie 4 Flaschen am Abend getrunken, zu viel. Schlank war sie nie, aber jetzt hatte sie Übergewicht. Sie gab also das Rauchen auf, ließ das Bier weg und trank abends vor dem Fernseher nur noch Mineralwasser. Und außerdem wollte sie noch abnehmen. alles etwas viel auf einmal. Anfang November bekam sie eine Lungenentzündung. Dazu immer wieder Hustenanfälle. Vor allem dann, wenn sie sich hinlegte. Also saß sie nachts im Bett, um nicht zu sehr husten zu müssen. Eines Morgens, noch vor 7 Uhr, wir wohnten damals im ersten Obergeschoss. Rod und Friede hatten ihr gemeinsames Schlafzimmer eine Etage tiefer. Da kam so früh am Morgen die 94-jährige Frieda, ganz verstört, zu mir in das Obergeschoss hoch, obwohl sie die Treppe nur schlecht gehen konnte.
Junge, komm doch nur mal, die Mutter ist ja ganz kalt.
Ja, es war wahr. Sie, die immer sehr niedrigen Blutdruck hatte, war geschwächt. Vermutlich konnte der viel zu niedrige Blutdruck beim Schlafen im Sitzen ihr Hirn nicht mehr durchbluten. Ich habe meine Mutter sehr geliebt. Und ich liebe sie noch immer. Und jetzt, wenn ich das niederschreibe, kommen mir wieder die Tränen.